Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Ich habe mich entsonnen, dass die letzte Sendung war die Nummer 244. Müsste jetzt also 245 kommen und deshalb bin ich ja auch dran. Ich grüße alle, die uns zuhören. Und wir versprechen, dass wir wieder einiges zusammengestellt haben, was sicherlich sehr interessant sein wird.
Genau, ja. Ich darf auch alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer begrüßen. Und ich denke, heute zur Erstaussendung am 8. November, einem Tag, der nun naturgemäß traurig und grau ist und die Tage sind so kurz geworden. Die Sonne scheint weniger als 10 Stunden pro Tag bei uns in der Mitte von Deutschland.
Die Sonderjahreszeit.
Aber wir haben... Oh, ja, ich lerne immer wieder dazu. Aber wir haben ja nur noch etwa 5 oder 6 Wochen und dann werden die Tage wieder länger. Und das macht Hoffnung. Es gibt noch mehr Dinge, die Hoffnung machen. Bei allem Verdruss über diese Regierung, die mit ihrer Bastardpolitik immer mehr auf den Widerstand der Bürger stoßen, und zwar zu Recht auf den Widerstand der Bürger stoßen, gibt es aber auch Organisationen, die den Regierungen nicht so gut gesonnen sind und umgekehrt auch.
Und Ärger machen, ja.
Und die veröffentlichen einfach Dinge, die Regierungen gern geheim halten.
Ja.
Ein ganz besonderer Fall ist ja WikiLeaks zum Beispiel. Und da hat es ja nun jetzt gerade kürzlich wieder 400.000 Dokumente zur Veröffentlichung im Internet gegeben, wo einige Sachen herausgekommen sind, die einfach nur katastrophal beschrieben werden können.
Aber es dreht sich um den Irakkrieg.
Ja.
Wo man ja auch sehr dumm gehalten wurde damals, da kam ja kaum was raus. Und dass da viel Schmutz passiert sein muss, das konnte man eigentlich erdenken, aber nur, es gab keine Fakten. Jetzt kommen die so langsam zutage.
Aber zu diesem Thema haben wir wieder Peter Welchering in der Leitung. Schönen guten Morgen, Peter.
Ja, hallo nach Köln.
Morgen. Hast du alle 400.000 Dokumente gelesen?
Nein, aber ich habe auch nicht alle Dokumente gelesen, die im November 2009 zum deutschen Mautsystem Tollkollekt eingestellt wurden. Aber die, die ich da gelesen habe, die fand ich hochgradig aufschlussreich, weil das waren genau die Dokumente, die etwa nicht alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages bekommen haben. Das waren die Dokumente, die auch vor Journalisten geheim gehalten wurden. Und das fand ich schon ganz erstaunlich.
Ja, ja. Was stand denn da drin?
Ja, beispielsweise, dass weitgehend die Risiken nicht vom Betreiberkonsortium getragen werden, sondern von der öffentlichen Hand. Wie beispielsweise dann auch die Gewinnverteilung ist, wie die Ausweitung des Toll-Collect-Systems sich vorgestellt wird. All solche Dinge, über die man in der Öffentlichkeit eben nicht diskutieren wollte. Und deshalb sind natürlich solche Plattformen wie WikiLeaks auch schon ganz wichtig. Denn es reicht offensichtlich nicht mehr aus, dass es Journalisten gibt, die ja immer noch um ihren Informantenschutz kämpfen, weil Journalisten in Deutschland noch nicht vollständig als Berufsgeheimnisträger anerkannt sind. Das ist vor einigen Jahren abgeschafft worden. Und deshalb wenden sich eben Informanten lieber an WikiLeaks, weil sie ansonsten befürchten müssen, dass ihre Identität gelüftet wird, ihre Anonymität hinfällig ist.
Jetzt ist ja gerade WikiLeaks sehr bekannt geworden durch diese Veröffentlichung und auch relativ beliebt geworden. Woran liegt es, dass sie so beliebt sind? Es ist doch nun eigentlich ein schlimmer Stoff. Ist das einfach nur so der Wunsch, jetzt den Regierungen mal so auf die Füße treten zu können, so mal da zu gucken, was machen die im Geheimen? Oder ist das einfach nur die Sehnsucht nach einer Gerechtigkeit, die man vielleicht mit diesem Wissen einfordern kann?
Also das ist sehr viel, ist auch an Motiven. Früher haben sich eben diese Whistleblower dann an Medien gewandt, an Zeitungen vor allen Dingen. Und jetzt wenden sie sich an WikiLeaks, weil sie sich davon versprechen, dass ihre Anonymität eben gewahrt bleibt. Wenn sie sich an Zeitungen wenden, dann befürchten sie, dass ihre Anonymität gelüftet wird, sie vor Gericht kommen. Denn es sind häufig Regierungsmitarbeiter und Regierungsmitarbeiter, die dann beispielsweise Secret gestempelte Dokumente oder in Deutschland eben VS gestempelte Dokumente nur für den Dienstgebrauch einfach weitergeben, die machen sich ja strafbar. Und wenn man dann deren Identität lüftet, dann kann man sie eben vor Gericht stellen und dann werden sie auch teilweise zu hohen Haftstrafen verurteilt. Im Augenblick der Fall Bradley Manning ist da ja in den USA sehr weit diskutiert. Wobei das war ein Fall, der hat sich an WikiLeaks gewandt, aber anschließend eben seine Identität eben auch gelüftet. Ja, und diese Whistleblower, die haben verschiedene Motive, eben von den Medien weg zu WikiLeaks zu gehen. Und ein Motiv ist sicherlich auch ein technisches, denn die Informationen, die sie bisher an die Zeitungen gegeben haben, die haben sie häufig über sogenannte Remailer-Server oder Anonymisierungsserver an diese Zeitungen gegeben. Und da ist das Problem der ersten Meile. Das heißt, wenn ich mich von meinem PC aus auf solch einen Remailer-Server oder auf solch einen Anonymisierungsserver einwähle, dann werden die Datenpäckchen von meinem PC an diesen Remailer oder Anonymisierungsserver geschickt. Und im Umkreis dieser Remailer oder Anonymisierungsserver können eben meine Datenpäckchen zwar mit hohem Aufwand, aber prinzipiell ausfindig gemacht werden und dann rückverfolgt werden zu mir. Erst ab dem Remailer-Server, da sind dann diese Datenpäckchen so verschlüsselt und so verschleiert, dass sie nicht mehr direkt zurückverfolgt werden können. Und WikiLeaks hat eine Serverstruktur aufgebaut, die genau dieses Problem der ersten Meile löst. Da werden die Datenpäckchen sofort verschlüsselt, da werden die Datenpäckchen beim Eingangsserver sofort gelöscht, sind also nicht mehr rekonstruierbar und werden über eine sehr komplizierte Serverstruktur verschleiert und weitergegeben, sodass sie dann wirklich nicht mehr rückverfolgbar sind. Und das ist für mich der Grund, aus dem wahrscheinlich die meisten Whistleblower, die meisten Insider sich an WikiLeaks wenden, weil sie sagen, schon allein aus technischen Gründen ist die Rückverfolgung da viel, viel, viel schwieriger, als wenn ich mich beispielsweise an irgendeine große Tageszeitung oder an Journalisten, die in diesem Bereich arbeiten, wende.
Eine ganz interessante Geschichte. Also so habe ich es noch nicht gesehen und auch noch nicht gehört. Nur, was machen die Regierungen? Haben die nicht mit ihrer Allmacht die Möglichkeit, auf die Daten von WikiLeaks per Beschluss oder sonst was zuzugreifen? Oder stehen die Server irgendwo, wo keiner rankommt?
Also im Augenblick sind die Serverstandorte zum Teil geheim, zum Teil sind sie öffentlich. Wo sie öffentlich geworden sind, beispielsweise in Schweden, unterliegen sie dem Schutz von sehr strengen Mediengesetzen. Da gilt ein sehr strenger Informantenschutz. Würden sie in Deutschland stehen, wäre das Problem ein etwas größeres, denn dann könnten unter Umständen Sicherheitsbehörden darauf zugreifen. Wir haben da eben keinen durchgängigen Informantenschutz für Journalisten oder für Organisationen, die sich um genau solche Dinge kümmern. Aber WikiLeaks hält den Standort der meisten Server in Europa geheim. Es wird darüber diskutiert, auf Island einen Datenhafen einzurichten, weil Island eine Datenschutzgesetzgebung hat, die es nicht erlaubt, dass Sicherheitsbehörden auf solche Server zugreifen, und dann wären diese Daten dort natürlich sehr sicher aufgehoben. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass aus den USA sehr starker Druck auf Island aufgebaut wird, genau diesen Datenhafen nicht zugänglich zu machen.
Schon beschämend, die Situation in Deutschland. Aber ja, dann gab es aber in der letzten Zeit doch einige Ausstiege von langjährigen Mitarbeitern von WikiLeaks. Was ist da passiert und was bedeutet das letztendlich für WikiLeaks oder auch für uns?
Ja, also der Ausstieg, der wohl am meisten geschmerzt hat, der übrigens auch Julian Assange am meisten geschmerzt hat, das war der Ausstieg von Daniel Domscheit-Berg. Der Daniel Domscheit-Berg ist ausgestiegen, weil er sich mit Julian Assange nicht auf eine gemeinsame Richtung mehr einigen konnte. Und ich glaube, dieser Streit zwischen den beiden steht auch für einen grundlegenden Richtungsstreit bei WikiLeaks. Und der geht eben in die Richtung, Julian Assange hat in den vergangenen Monaten sehr stark vorgegeben, wir müssen die ganz großen Fälle, die ganz großen Skandale bearbeiten. Und die kleinen Skandälchen, die regionalen Sachen, die so reinkommen, die müssen dann erstmal, weil wir ja wirklich nicht so fürchterlich viele personelle Ressourcen haben, liegen bleiben. Dagegen sagen andere, nee, das, was WikiLeaks eigentlich ausmacht, das sind diese kleinen regionalen, die kleinen teilweise sogar lokalen Skandale. Und die Papiere, die Eingaben, die da kommen, die müssen wir bearbeiten, zugänglich machen. Denn Politik und gute Politik fängt immer in der Provinz an, ist immer regional, immer lokal. Und da müssen wir als Graswurzelbewegung verortet sein. Und da ist sehr spannend, im Augenblick sich anzugucken, wie entwickelt sich denn da diese Diskussion bei WikiLeaks. Also im Augenblick scheint einiges dafür zu sprechen, dass es neben der traditionellen Plattform WikiLeaks, die sich sehr stark um diese großen Skandale Irak, Afghanistan, Trollcollect kümmert, eben sehr viele kleine WikiLeaks demnächst entstehen werden, die sich dann eben um solche regionalen und lokalen Probleme kümmern. Und das ist dann eine ganze Bewegung, die sehr stark in die Breite geht, die teilweise aber auch, das muss man sehen, auch ein wenig in Konkurrenz zu dem steht, was bisher investigative Journalisten gemacht haben, die aber teilweise nicht mehr investigativ sein wollen oder können, weil ihnen zumindest in Deutschland sehr starke Grenzen aufgezeigt werden.
Das ist das Positive.
Positiv ist es, dass es so etwas überhaupt gibt, ne? Dass man sowas auspusten kann, obwohl es vielleicht verboten ist.
Man kann Wahrheit nicht verbieten. Man kann versuchen, sie zu unterdrücken, aber nicht verbieten. Ja, Peter, ein Einblick in Dinge, die so nicht allgemein veröffentlicht werden. Schönen Dank dafür.
Ja, danke nach Köln.
Es gibt ja diesen neuen Begriff da mit Social Networks und soziale Netze und Jeder ist da überall, wer ist wo, wer kennt wen, diese Fressensparte, Facebook und lauter so ein Kram da.
Hast du den Begriff eigentlich verinnerlicht da irgendwie, soziale Netze? Ich verstehe den nicht so ganz.
Nö, ich weiß auch nicht, was
es daran geht. Es geht um virtuelle Freundschaften dabei.
Und die sind sozial.
Das sollen soziale Kontakte sein.
Aha. Das dann.
Deshalb wahrscheinlich gefällt mir das.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Sie haben gehört, wir haben einen Wissenden unter uns. Wir begrüßen Heinz Schmitz, der ist eingetroffen.
Hallo.
Ja, soziale Netzwerke. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, was ich von diesem Kram halten soll. Und es gab ja einen riesen Hype. Und es gibt natürlich auch Firmen, die sagen, okay, das ist doch was. Da können unsere Mitarbeiter ja für unsere Firma quasi Werbung machen, ohne Werbung zu machen. Sie einfach ins Gespräch bringen und so weiter und so weiter. Ist das der richtige Weg, Heinz?
Befragst du jetzt mich oder die offizielle Meinung? Ich halte es für sehr bedenklich, ich ganz persönlich. Das ist aber sehr subjektiv, da wollen wir nicht zu groß aufhängen. Es ist so, dass 3/4 der Unternehmen mittlerweile in Facebook aktiv sind. Das irgendwie.
Unternehmen weltweit?
Weltweit. Das ist dann meist in der Presseabteilung aufgehängt oder in der Marketingabteilung und man versucht eben über diese sozialen Kontakte, pseudosozialen Kontakte, Produkte oder Werbung oder Image zu pflegen. Die Theorie dabei ist, dass Leute, die man als Pseudo-Freunde hat, weniger Misstrauen entgegengebracht kriegen als Leute, die man überhaupt nicht kennt. Wenn man also eine blinde E-Mail kriegt, dann schmeißt man die sofort weg. Und wenn das dann über Facebook kommt, dann ist ja nicht nur Facebook, ist ja genau gleich mit Twitter, Xing, die VZ-Netze, MySpace, Google, wie sie alle heißen. Das ist ja unendlich groß mittlerweile. Und die alle werden gerne dazu genutzt. Es ist allerdings so, dass Firmen mittlerweile auch Angst haben vor den sozialen Netzen, eben weil die Vertraulichkeit eher da gegeben ist zwischen den Teilnehmern und da Informationen fließen können, die Firmen nicht wollen.
Das heißt also, dass irgendwelche Mitarbeiter dann mehr oder weniger ungewollt über diese sozialen Netze Informationen herausgeben, die eigentlich der Firma nicht gut täten, wenn sie veröffentlicht werden.
Es sind ja nicht nur die Firmen, die das ausnutzen, sondern es sind ja auch die Kriminellen, die das ausnutzen. Und es ist ja wunderbar, wenn man einen Entwickler von, was weiß ich was, sagen wir VW, Ford oder sonst irgendwas hat und hat den als Facebook-Freund und unterhält sich mit dem vertraulich und bekommt denn darüber Informationen, die an sich gar nicht die Firma verlassen sollen. Das ist ähnlich wie Social Engineering auf elektronische Weise. Das hat man früher eben an der Theke gemacht. Hat man den eben betrunken gemacht und hat dann so die Informationen gekriegt.
Da hatten wir aber mehr davon.
Ja. Ich meine, die Firmen, diese Facebooks und sowas machen ja auch was. Ne? Ich kenne zum Beispiel eine Geschichte, ein guter Freund von mir, der heißt Ulrich Zucker. S-U-C-K-E-R. Der kriegt keinen Facebook-Account.
Also jetzt schaut bitte zu Hause erstmal nach, was diese Schweinerei bedeutet im Amerikanischen, dann versteht ihr das auch.
Ja, aber der wird einfach durch diese Automatismen abgelehnt, weil es eben ein Dirty Word im Amerikanischen ist. Dabei ist er ein ganz lieber Kerl. Unsere Politiker, Frau Aigner und unser Innenminister de Maizière, haben das mittlerweile auch erkannt, dass diese sozialen Netze auch eine Gefahr sind. Deswegen gibt es denn auch denn so Bitten, ihr lieben Firmen, achtet doch mal so ein bisschen auf den Datenschutz, guckt, dass die Sachen nicht alle rauskommen. Denn diese sozialen Netze sind eben, wie wir schon gesagt haben, einfach transparenter dafür. Es gibt natürlich ein Problem, die Firmen können nicht zu sehr abschotten oder die Regierung kann nicht zu sehr abschotten, denn es gibt einmal den Paragraph 29a des Bundesdatenschutzgesetzes, das eben Persönlichkeitsrechte bewahrt. Und auf der anderen Seite gibt es den Artikel 5 des Grundgesetzes, der die Meinungsfreiheit begründet. Also es wird rechtlich da nichts gehen.
Heinz, das ist alles so ein bisschen theoretisch. Kannst du mal so ein bisschen Beispiele so nennen, was da in Facebook so stattfindet? Irgendwie, was weiß ich, was wird denn da erzählt?
Das ist wie ein elektronisches Biertischgespräch. Man kriegt ja Freunde da. Und man tauscht dann untereinander aus, man hat seine Pinboards, auf denen man Nachrichten hinterlassen kann, man kann persönliche Nachrichten austauschen. Es gibt Werbung, die gemacht wird. Das Dumme ist jetzt dabei, dass diese Werbung dann auch, diese Rückmeldung der Werbung, mit den User-IDs an die Firmen zurückgegeben werden. Dadurch werden dann auch persönliche Daten wiedergegeben, Thema Datenschutz wieder. Von daher ist es doch sehr komplex, was da abläuft. Ein soziales System, was da läuft, bloß eben im Internet, das im Prinzip sich genauso verhält wie ein soziales System, das einfach in einem Dorf ist. Bloß, dass Facebook eben mit 500 Millionen Teilnehmern ein sehr großes Dorf ist und international verteilt.
Ist das nicht so, dass was wir gemacht haben mit dem Mailboxing und mit BTX und dann irgendwann sowieso die Lust verloren haben, weil diese Gespräche, diese Austausche über diese Medien nachher so langweilig wurden, dass wir es gar nicht mehr gemacht haben?
Jetzt sind die Teilnehmerzahlen einfach viel größer. Ja. Von daher kann es schon interessant sein. Und wenn wir beide das machen würden, würden wir vielleicht auch Informationen austauschen, die wir so per E-Mail hin und her schicken. Das ist eben eine andere Form. Wer denn eben drin ist in dem Netz, der sieht, wo seine Freunde sind. Es geht ja sogar so weit, dass man über die Handynavigation, also wenn man es auf dem Handy hat, dann hat er ein GPS drin, dass man sogar zurückmelden kann an Facebook, wo man ist. Und die Freunde, auch die Pseudo-Freunde können einen da sehr leicht auffinden.
Wollen die Menschen das eigentlich wirklich oder ist das nur so ein Hype? Also wir bieten euch jetzt an, dass ihr eure Freunde sehen könnt, wenn die das wollen. Und dann könnt ihr die da, was weiß ich, besuchen, euch treffen oder sonst was. Ist das eigentlich, ist die Menschheit dafür gemacht oder reif? Oder ist das nur so, hier, es gibt was Neues und jetzt ist man Hype da drauf?
Das sind zweierlei Sachen. Es gibt einmal das, was technisch möglich ist, wird gemacht. Das sieht man, dass es gemacht wird. Es wird auch von denen, die gerne rumspielen, sagen wir mal, wird es auch angenommen. Viele Leute verzichten einfach darauf, weil die es einfach nicht brauchen. Dann kommt noch dazu, dass dieses Abschalten der Funktionen bei den sozialen Netzen meist sehr versteckt ist. Dass wenn einer also sich nicht den ganzen Tag drin rumtreibt, er Probleme hat, das zu finden, um es abzuschalten. Bis vor einiger Zeit war es sogar so, dass es gar nicht abschaltbar war.
Toll.
Ja, da wurde also bestimmt und dann kamen eben die Beschwerden aus der Usergemeinde, es kamen die Politiker, die das gesagt haben und dann wurden eben diese Funktionen eingebaut, dass man abschalten kann, allerdings so versteckt, dass man es möglichst nicht findet. Da ist sicherlich noch Nachholbedarf. Wir wollen den sozialen Netzen ja nichts unterstellen, die wollen ja nicht die Leute austauschen, sie wollen ja einfach eine Plattform bieten, auf denen nachher Werbung vertickt werden kann, damit sie Geld verdienen und damit Leute sich untereinander austauschen können. Aber es ist sicherlich dann noch sehr, sehr viel Lernbedarf da, wie man so Sachen gestaltet und wie man das sinnvoll macht, damit man nicht zu viel Persönliches aushorcht. Denn wir haben jetzt ja in Google wieder gesehen, dass die auch die E-Mails und die Passwörter mitgeschnitten haben beim Google Street View. Das ist schlimm genug. Und die Gegenmaßnahmen bei Google ist jetzt, dass einfach die Mitarbeiter in Datenschutz unterrichtet werden ab Dezember. Bis dahin brauchen die noch keinen Datenschutz. Mhm. Und ähnlich gehen auch die anderen Firmen vor. Und das ist auch das, was der Innenminister einfordert von den Firmen. Die sollen verantwortlicher mit den Daten ihrer User umgehen. Und wollen hoffen, dass sie es auch wirklich machen. Und wer es nicht will, der darf da einfach nicht mitmachen.
Also, ja, so wie ich. Sicherlich eine Sache, die man sehr kritisch betrachten muss, die man nicht ablehnen darf und sollte, denn es gibt viele Menschen, die an so etwas teilnehmen. 500 Millionen ist ja nur eine Nummer. Ich kenne keine Kneipe, in der so viele Gesprächspartner zur Verfügung sind, jedenfalls nicht gleichzeitig. Und für die Firmen gilt es immer abzuwägen, nutzt es mehr oder schadet es mehr. Danke, Heinz. Hast du ein paar alte Grafikkarten rumliegen?
Nicht mehr.
Schade.
Warum?
Ja, da hätte man einen Supercomputer bauen können.
Ach so.
Denn diese Grafikchips, die machen so langsam Furore. Wenn ich mir da überlege, dass die Chinesen da einen Supercomputer gebaut haben mit GPUs, das ist der schnellste der Welt, der macht 2,5 Petaflops. Flops, nicht Flaps. Das war zu flapsig jetzt. Und diese Petaflops 2,5, das ist also 40% schneller als der Cray Jaguar, den bisher als der schnellste galt. Mhm. Und wenn ich mir dann überlege, wie der aufgebaut ist, das ist schon ganz erstaunlich.
Aber doch nicht mit alten Grafikchips.
Nein, nicht mit alten. Das wäre dann vielleicht etwas übertrieben. Aber der Jaguar zum Beispiel, der besteht ja aus 30.000 Sechskern-Opterons. 30.000 Sechskern, das muss man sich hier mal überlegen. Und dieser Supercomputer, das sind 14.336 x86-Prozessoren drin und 7.168 Tesla M2050. Das ist von NVIDIA, diese Grafikdinger da. Die haben den ganz großen Vorteil, dass diese GPUs viel, viel weniger Strom brauchen als ein normaler Prozessor. Warum auch immer. Aber rechnen können sie genauso gut, denn die müssen ja nur einiges tun. Was heute so eine Grafikkarte da macht, in Echtzeit Bilder berechnen, Raytracing, Vordergründe, Hintergründe und so weiter.
Was machen die Chinesen damit?
Man weiß es nicht. Also die werden schon damit rechnen, irgendetwas machen. Deine Frage zielte wahrscheinlich in eine bestimmte Richtung. Also entwickelt wurde das schon für militärische Zwecke. Mhm. Ja, auch in China ist der Krieg der Vater aller Dinge. Von den Daten her, das Teil soll also nur 4 Megawatt an Leistung aufnehmen. Bei gleicher Performance in normaler, herkömmlicher Technologie schätzt man, dass es etwa das Dreifache wäre, was er aufnehmen würde. Also
12 Megawatt?
Hui. Ja, also hier so ein Jaguar, der nimmt, glaube ich, 6 oder 7 Megawatt auf. Also das sind schon Zahlen, muss man sagen. Rechnen ist teuer. Aber wenn ich mir das überlege, da basteln die, sehr despektierlich natürlich jetzt ausgedrückt, mit GPUs, so einem leistungsfähigsten Rechner der Welt zusammen, muss sagen, da kommt wahrscheinlich noch einiges auf uns zu, wenn China in diesem Bereich jetzt erwacht.
Ja, klar. Das ist auch... Das ist wirklich zu erwarten, dass das kommt.
Hast du heute schon in den Spiegel geguckt?
Warum?
Erschrocken? Hast dich erkannt?
Im Spiegel?
Ja.
Klar erkenne ich mich im Spiegel.
Ja, bei mir ist das manchmal nicht so, je nachdem, ob ich schon wach bin oder nicht. Aber
ach, du willst jetzt einen Übergang machen zu...
Ich stehe dann immer davor und sage, na, ich erkenne dich zwar nicht, aber deine Stimme kommt mir bekannt vor. Ich kenne dich trotzdem.
Aha, wir haben da hier eine Meldung vorliegen, dass das Smartphone erkennt das Gesicht des Nutzers. Mhm. Und wenn der ein Sackgesicht hat?
Dann schreibt der Wolfgang Pack darunter.
Also englische Wissenschaftler haben eine Gesichtserkennungssoftware für Smartphones entwickelt und das biometrische System soll zur Authentifizierung dienen. Und ich habe mir vor 4 Wochen oder vor 6 Wochen habe ich meiner Frau einen neuen Computer gekauft, weil der alte, da ging das Licht aus, die Hinterbeleuchtung. Und da bin ich dann zum Reparateur gegangen, hat er gesagt, Hinterbeleuchtung 200 Euro. Und dann der Einbau, das ist ziemlich kompliziert, da kommen 350 Euro bei raus, der Rechner ist nur noch 300 Euro wert, obwohl er nur 1,5 Jahre alt ist. Also Schrott, so geht das heutzutage. Mhm. So. Dann habe ich so einen kleinen gekauft für 228 Euro, so einen Netcomputer ohne großes Laufwerk drin, aber immerhin ein Lenovo, und der hatte nun eine Software eingebaut und der machte da so, hat eine Kamera eingebaut und der wollte mein Gesicht sehen und hat dann da geguckt und dann kamen so 2 weiße Punkte auf dem Bildschirm, da hat er meine Augen erkannt gehabt und dann
stellte er als Punkte da.
Die macht so 2 weiße Punkte da so. Die gucken dann plötzlich aus dem Gesicht raus, hinter der Brille sogar, obwohl man die ausziehen soll vorher. Er hat das, und dann hat er das Ganze sich gemerkt.
Ich setze meine Brille immer ab.
Nö, das
macht er nicht. Du ziehst die aus.
Gut. Ach so, ja. Eine Striptease-Brille. Ja. Und dann hat er sich das gemerkt und jetzt jedes Mal, wenn ich davor sitze, will der wieder, wenn ich neu starte, will der mich wieder erkennen. Und wenn er es denn tut, dann lockt er mich ein als Administrator. Mhm. Da habe ich gesagt, das ist doch ganz gut soweit. Und habe dann meiner Frau keine Administratorenrechte gegeben. Nicht, weil ich die daran hindern will, irgendwas zu machen. Aber es ist nun, wenn man einfach so surft, ist es besser. Wenn
da man braucht man ja auch keine.
Braucht man keine, wenn man keine Administratorenrechte hat. Und jetzt nutze ich diese Gesichtserkennung. Ich muss zwar immer so ein bisschen Licht anmachen, damit er so einigermaßen da auch gucken kann. Und das funktioniert wunderbar, muss ich sagen. Und es haben andere schon davor gesessen. Da macht er auch die 2 weißen Punkte da in den Augen. Aber die lässt er nicht rein.
Tja, da fehlt nur noch eins.
Was denn?
Ein Alkoholsensor, dass er dir die Administratorenrechte nur gibt, wenn er nichts riecht.
Ja, er lässt mir die Administratorenrechte. Wenn er was riecht, dann nimmt er es mir so ab.
Ja, sowas.
Ja, das ist doch eine gute Idee.
Sollte man eigentlich mal machen.
Ja.
Unser Stromverbrauch, der steigt ja von Jahr zu Jahr und obwohl die Industrie sich anstrengt, sicherlich auch unter gesetzlichen Vorgaben und Druck der EU, das zu reduzieren, aber so ganz einfach ist das nicht, denn wir haben ja immer mehr Geräte. Wir haben ja zum Beispiel die Vorschrift, dass im Standby unsere Geräte nur noch maximal 1 Watt verbrauchen dürfen oder 2 Watt, wenn sie eine Anzeige haben, ein Display haben.
Also liest ja jetzt schon 0,15 Watt.
Ja. Ja. Gibt es auch, ja. Wobei, ich finde das ja alles irgendwo krank. Warum sind die meisten Geräte, wenn ich sie ausschalte, immer noch, warum haben die immer noch Strom da drin? Warum, wenn ich auf den Schalter drücke, Schalter heißt aus, Strom weg, basta, fertig.
Naja, früher war es ja mal so, da hatte man gesagt, die Röhre, das ist für die Röhre besser, wenn die ein bisschen erhalten bleibt, die Heizung erhalten bleibt und nicht immer kalt eingeschaltet wird.
Gut.
Mag sein, dass das...
Das hatte auch wieder Nachteile, wenn die immer ein bisschen geheizt wurde und sowas. Aber okay, auf jeden Fall geht man heute damit aus, dass die Internationale Energiebehörde, die IEA, die schätzt das auf jeden Fall, dass der weltweite Energiebedarf bis 2020 etwa verdoppelt würde und bis 2030 soll er sich verdreifachen. Und das würde für private Haushalte etwa 1700 Terawattstunden benötigen. Also das ist schon gigantisch.
So, also als ich studiert habe in Aachen, da hieß es, bei unserem Professor hat uns erzählt, dass alle 7 Jahre der Stromverbrauch sich verdoppelt. Da wären wir jetzt schon, also wenn das wahr geworden wäre, da wären wir jetzt schon bei irgendwelchen Petawatt oder irgend sowas. Das ist ja zum Teil rückgängig. Also bei den einzelnen EVUs, bei den Stadt-EVUs und so weiter, hört man zum Teil, dass es um einige Prozent rückgängig ist,
der Verbrauch. Vielleicht kann die Elektronik auch noch effizienter werden. Da bin ich auf dieses Projekt Steeper gestoßen. Das wird da von IBM mitgetragen. Und da werden TFETs eingesetzt anstelle von MOSFETs. Also Transistoren, die als Tunneleffekt-Transistoren zum Einsatz kommen. Die bestehen schon aus Siliziumverbindung. Aber die Gates sind dabei um so ein Nanoröhrchen angeordnet und da gibt es wesentlich weniger Leckströme oder sowas, was sich wohl auf dieser Basis auch noch... Es wird sich einiges tun, einiges tun müssen.
Ich habe jetzt gelesen, heute Morgen noch, ein 1,27 Meter diagonale Fernsehgerät, Plasma, 90 Watt Betriebsverbrauch und 0,15 Watt Standby. Das ist doch immens. Die Dinger, die haben da vorher über 500 Watt gebraucht. Oder sowas, ja.
Das 1,27 Meter.
Das ist wirklich immens.
So langsam kommen wir zum Ende. Wir sollten nochmal auf unseren
Shop
hinweisen.
Und auf den Stick hinweisen.
Ja.
Mit dem passiert ja was Besonderes. Ich will nicht sagen, aber...
Das will ich dir aber auch geraten
haben. Ja.
Du hast letztens, als ich nach der 250. Sendung gefragt habe, hast du auch gemauert und jetzt mauere ich auch.
Ah,
jetzt sage ich also auch nichts.
Okay, jetzt mauern wir.
Ja, das ist also die Mauersendung.
Ja,
wir kommen zum Ende der Sendung, aber man könnte ja nochmal versuchen, in unseren Shop da hineinzuschauen, denn da gibt es eine ganze Menge Sachen. Der Stick ist sehr interessant, der ist noch nie geknackt. Die hat man in der letzten doch schon vorgestellt.
Taschen?
Aber die Taschen, das sind mittlerweile der Renner geworden. Ja,
gut.
Es wird aber neue Teehemden geben. Ach nee, du nennst das ja anders irgendwie.
Wie denn?
T-Shirts?
Ja.
Also jetzt habe ich mich verstanden. Ja. Einfach reingucken,
Daumen
hoch.
Und ruckzuck.
Und eBib.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.